Ich habe mal einen Brief von einem Inkassobüro bekommen. Ja, das ist passiert. Ich habe aber nicht bezahlt. Aber die Einleitung war ganz spannend. Dort wurde gesagt, die Lage ist ernst, die Zeit drängt. Hielt ich persönlich für eine gelungene Einleitung. Also ich war aufmerksam. Die wollten was von mir. Das hat sich danach aber alles im Wohlgefallen aufgelöst, war nicht weiter tragisch. Aber das habe ich mir so gemerkt, diese Einleitung. Die Lage ist ernst, die Zeit drängt. Und bei der Ausarbeitung dieser Predigt habe ich gedacht, eigentlich ist das die richtige Einleitung für diese Predigt. Das mit der Zeit, das weiß ich nicht. Wir wissen alle nicht, wie Gottes Plan ist. Aber die Lage ist ernst, das stimmt ganz bestimmt. Das Thema der heutigen Predigt, die Person Jesu Christi. Und da muss man einfach mal sagen, was für ein Thema. Die Person Jesu Christi. Es gibt kaum eine Person, die umstrittener war und umstrittener ist als Jesus Christus. Das war in der Vergangenheit so, das ist in der Gegenwart, heute und hier so und das wird auch in der Zukunft so sein. Die Person Jesu Christi ist der Wegpunkt, die Weiche zwischen Tragik und Triumph. Und das ist ja keine Theorie, eine steile These, sondern es hat sich zum Teil ja auch schon an vielen Menschen bewahrheitet. Ganz tragisch, das Schicksal der Juden, die nicht Christen wurden, die Christus nicht als ihren Herrn anerkannten. Die Judenchristen waren nicht in Jerusalem, als die Römer die Stadt im Jahre 70 unserer Zeit, ungefähr 35 Jahre nach der Kreuzigung Christi, zerstörten. Aber die Juden, die Christus nicht als ihren Herrn angenommen hatten, beachteten auch seine Anweisung nicht, diese Stadt zu verlassen, wenn sie sie von Heeren umlagert sehen. Damals entschied die Person Jesu Christi und das Verhältnis, das man zu ihr hatte, über Leben und Tod. Also wenn es um die Person Jesus Christus geht, kann es zu Konflikten kommen. Dieser Satz ist eigentlich zu schwach. Es wird zu Konflikten kommen. Denn unser Christusverständnis ist, das müssen wir verstehen, das Hauptziel der Angriffe des Widersachers, des Teufels. Der versucht uns den rettenden Glauben zu vermiesen, zu nehmen, ihn unwirksam werden zu lassen. Und der rettende Glaube steht in Verbindung mit der Person Jesu Christi, mit dem rechten Verständnis der Person Jesu Christi. Das mag uns jetzt erstmal so ein bisschen befremden, das rechte Christusverständnis, was soll das sein? Das hört sich so ein bisschen an wie der Heilige Gral, den man suchen muss, den man findet und dann ist man, keine Ahnung, was man dann ist, aber dann ist man irgendwie erlöst. Aber mit Christus wird es ähnlich formuliert in der Bibel. Wir müssen ihn recht verstehen und recht in unser Leben einbinden. Intuitiv tun wir aber Folgendes. Intuitiv bringen wir immer unsere Werke, unsere Person und unsere Handlungsweise mit ins Kalkül. Wir denken, wir tun dieses, wir tun jenes, wir haben dieses auch schon gemacht in der Vergangenheit, auf dies geachtet. Aber die Bibel sagt, bewahrt das Bild, wie es die Apostel von Christus gepredigt haben, in euren Herzen, predigt genau diesen Christus und keinen anderen. Ich habe bewusst jetzt einmal 2. Korinther Kapitel 4 herausgesucht und lese mal von Vers 2 an. Da sagt Paulus, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott hat gesagt, aus Finsternis wird Licht leuchten. Er ist es, also Christus, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Das waren jetzt mehrere Bibelverse. Aber worauf müssen wir achten? Was müssen wir erkennen? Den Lichtglanz der Erkenntnis oder des Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist. Die Ungläubigen würden das irgendwie nicht verstehen. Und warum nicht? Weil der Gott dieser Welt, der Teufel, ihnen den Sinn verblendet hat. Ja, der Teufel, der Widersacher, hat alles versucht, den Menschen das Evangelium zu nehmen. Gegen diese Wahrheit Gegen dieses Evangelium musste gekämpft werden. Mit Gewalt, mit List, mit Tücke, mit Mord, mit Blendung. Und was ist Blendung? Blendung ist vielleicht eine Überladung eines wichtigen Themas mit Dingen, die gar nicht dazugehören. Oder aber das Vergiften eines wichtigen Themas mit einer Angelegenheit, die da gar nicht hineingehört, sodass wir nicht mehr klar das Ziel oder den Kern der Sache erkennen können. Es könnte Blendung sein, Überladung oder aber Vergiftung des Evangeliums. Selbst vor Bibelfälschung sollte nicht zurückgeschreckt werden. Wir mögen denken, das ist weit hergekommen. Ich lese mal die Verse vor denen, die ich eben gelesen habe. Denn Paulus sagt ja, wir empfehlen uns durch die Wahrheit. Und die beiden Verse davor lauten folgendermaßen. Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht. Also Paulus ist guter Dinge. Sondern wir haben den geheimen Dingen, denen man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes. Also er sagt, wir haben diesen Dingen entsagt. Man entsagt ja Dinge, die man potenziell als Möglichkeit betrachtet, sie in Anspruch zu nehmen. Oder die man sogar in Anspruch genommen hat. Oder die anderen in Anspruch nehmen und man selber möchte sie aber nicht so in Anspruch nehmen. Wir verfälschen nicht das Wort Gottes. Wenn das nicht irgendwo schon passiert wäre, hätte er das wohl kaum anführen können. Dann hätten sie alle gesagt, was redest du da? Das macht kein Mensch. Aber davon spricht er, wir tun das nicht. Und in der Bibel ist oft die Rede und wird auch später noch die Rede davon sein, dass eine andere Person Jesu Christi gepredigt wird, ein wirkungsloser Christus. Und er wird sogar, oder die Menschen, die das predigen, werden sogar als Antichristen bezeichnet. Muss man sich mal vorstellen. Im zweiten Johannesbrief, den wir zum Schluss nochmal lesen werden. Jetzt magst du denken oder auch sagen, wir werden das Wort doch nicht verfälschen wollen. Das ist richtig. Wir wollen das Wort auch nicht verfälschen. Aber wer sagt mir und wer sagt dir, dass wir das unverfälschte Evangelium in den Händen halten? Wer sagt uns das? Wie können wir das sicherstellen? Denn eine Beobachtung ist zu machen. Anstatt den Christus, wie er sich aus der Bibel erschließt, so zu lassen, wie er sich eben aus der Bibel erschließt, wurde und wird mit einer Inbrunst und Hingabe an der Person Jesu Christi gearbeitet, die fast schon und vielleicht sogar tatsächlich an Besessenheit grenzt. Wie von unsichtbaren Fäden gezogen werden Ideen hervorgebracht, Erklärungen abgegeben, Spekulationen aufgestellt, zur Krönung werden neue Theorien und wurden neue Theorien in die Welt gesetzt. Diese Theorien mutierten schnell von der Idee und Theorie zum Dogma, damit wurden sie dann oft auch verbindlich, was die Gläubigen gegeneinander verfeindete, was sogar zu Religionsmorden und Kriegen führte. Oder aber, wenn das nicht der Fall war, wurden die Gläubigen durch diese Hinzufügungen und durch diese Erklärungswerke und Regelwerke gedanklich und zeremoniell total in Anspruch genommen. Jetzt noch den Blick auf den Christus zu haben, wie die Bibel ihn lehrt, war fast unmöglich oder war und ist mit vielerlei Gefahren verbunden. Durch diese Überladung der eigentlichen Botschaft und Verblendung mit Dingen, die da eigentlich gar nicht hineingehören. Wenn Gottes Gericht kommen wird, dann wird es sich für uns, für jeden Einzelnen von uns entscheiden. Gott wird uns fragen, hat Jesus dich straffrei gestellt? Also eigentlich wird Jesus fragen, kenne ich dich, habe ich dich straffrei gestellt? Und ich nehme hier Bezug auf Kolosser Kapitel 1. Und wir hatten schon von Uli, glaube ich, einen ähnlichen oder vielleicht sogar den gleichen Bibelvers gehört. Jedenfalls wurde er dort angesprochen. Kolosser Kapitel 1. Dort sagt Paulus, Christus hat uns nun versöhnt in den Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Und nun die Bedingung, sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibet und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter den Himmeln gepredigt worden ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Sofern ihr im Glauben gegründet seid und genau in dem Glauben der Apostel bleibt. Fast zeitgleich aber schreibt Paulus im Epheserbrief, und die Worte haben wir ja schon in der Vergangenheit hier schon mal gehört, ich wiederhole sie aber trotzdem noch einmal. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, also von Gott, abwendet zu einem anderen Evangelium. Also Gott hat den Menschen berufen, er hat einen Blick auf Christus erlangt, Und nun fängt er an, sich nach anderen Dingen auszustrecken. Nach Theorien und Zusätzen und Ideen, die aber eigentlich so vielleicht sich aus der Bibel gar nicht erschließen. Paulus sagt, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkünden, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Und dann wiederholt er sogar nochmal einmal diese Aussage. Das kommt auch nicht oft vor in der Bibel, dass das so explizit gleich noch einmal wiederholt wird. Wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, legen uns diese Verse eine Auffassung von der Person Christi, also ein Christusverständnis nahe, die einem hochrelevanten juristischen Tatbestand entspricht. Das hört sich ja ganz schön schwer an. Aber tatsächlich, so ist das. Die Auffassung über die Person Jesu Christi, diesen Versen nach, entscheidet über Triumph oder Tragik. Und die Bibel spricht nicht nur an dieser Stelle davon, dass wir da einen klaren Blick haben sollten. Die Bibel spricht zum Beispiel, deswegen hat auch Priorität, was wir in Johannes Kapitel 17, Vers 3 lesen. Und ich schlage dir mal auf und lese dir mal genauso vor, wie er da steht. Und das ist so ein Bibelvers, da müsste eigentlich so eine Glocke läuten. So ding, 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 jetzt kommt was ganz Wichtiges. Weil die Apostel haben sich ja, ich will nicht sagen beklagt, aber sie haben oft Christus gehört, haben nicht verstanden, was er gesagt hat. Haben im Nachgang überlegt, so stelle ich mir das vor, das wird sich im Laufe der Zeit erschließen. Wenn Jesus einmal klar gesprochen hat, dann haben sie gesagt, jetzt erkennen wir, dass du klar sprichst. Jetzt redest du frei heraus. Und in Johannes 17, Vers 3 leitet Christus sich ein. Dies aber ist das ewige Leben. Und wenn wir jetzt eine klare Antwort bekommen, dann sind wir schon ein ganzes Stück weiter. Und diesmal kommt eine klare Antwort. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Fast schon ähnlich wie 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4, wo gesagt wird, dass der Teufel versucht, uns genau dieses Erkennen zu nehmen. Das ist also ein in der Bibel ganz wichtiger Punkt. Und nun kommen wir auch zu den Versen, die wir zu Anfang gehört haben von aus Dieter, die er aus 2. Johannes vorgelesen hat und die ich ja bewusst so aus dem Zusammenhang ein wenig herausgelöst habe. Und zwar in 2. Johannes, ich schlage das mal auf, ich kann es hier vorlesen, wird gesagt, und dieser Brief wurde ungefähr 60 Jahre nach der Kreuzigung Christi oder 30 Jahre nach Paulus geschrieben, vermutlich. Dort sagt er, denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleische gekommen bekennen. Er sagt nicht einer oder zwei oder ihr kennt die doch. Viele. Das ist richtig eine Bewegung offensichtlich. Da waren Menschen unterwegs, die einen anderen Christus predigten. Die Bibel spricht davon, Christus wurde Mensch. Diese Menschen behaupteten, Christus sah aus wie ein Mensch, war aber kein Mensch. Er war ein Geist. Hat auch nicht so gelitten, wie wir uns das vorstellen als Mensch am Kreuz. Das war ganz anders, wird dort behauptet. Die haben versucht, an der Rolle oder an der Person Jesu Christi Veränderungen vorzunehmen. Und dann spricht Johannes hier, dies ist der Verführer und der Antichrist. Seht auf euch selbst, damit ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, in Klammern, die wir gepredigt haben, die Apostel, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, so nehmt ihn nicht ins Haus auf und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, nimmt an seinen bösen Werken teil. Man nimmt an, dass es sich um Wanderprediger handelte, die von Gemeinde zu Gemeinde zogen, die Gastfreundschaft der Gemeinde in Anspruch nahmen, aber einen anderen Christus predigten. Johannes sagt, solche Leute braucht ihr nicht auch noch unterstützen. Die sollt ihr nicht unterstützen. Wer an der Rolle oder an der Person Jesu Christi Veränderung vornimmt, hat in der Gemeinde Gottes bei dem Vater und bei Jesus Christus, das ist unser Fazit, schlechte Karten. Wenn aber die Auffassung und unser Christusverständnis so eminent wichtig sind, wie die Bibel es uns sagt, dann sollte ihm ja auch alles andere untergeordnet sein. Auch unser wie auch immer gearteter Gottesdienst. Und was gibt das da nicht für alles für Varianten? Auch unsere wie auch immer gearteten Werke. Auch unsere wie auch immer gesungenen Lieder. Auch unsere Aufkleber, die wir am Wagen haben mögen. Oder unsere Kongresse und Freizeiten, unsere Gebäude und unsere Traditionen. Alles das ist dem untergeordnet, Christus recht zu verstehen. Frage einmal, was nützt uns ein Evangelium gepredigt zu haben, das nicht das der Apostel ist? Es würde uns nun mal erstmal nichts nützen, es würde uns sogar schaden können, wie wir das ja vorhin gelesen haben. Sollte diese Predigt hier nun dazu dienen, die Person Jesu Christi endlich einmal richtig zu erklären? In der Variante vom 26.04.2015 Hamburg-Wandsbek Fritz Kuschera? Ich denke, das kann das nicht sein. Vielleicht kommt in einer Woche oder in einem Jahr ein anderer und hält eine andere Predigt. Oder vielleicht halte ich aus irgendwelchen Gründen in einem Jahr eine andere Predigt. Das kann das also heute und hier nicht sein. Man kann mal darüber sprechen, ganz klar. Aber Jesus Christus, die Person Jesus Christus im Schnelldurchgang jemandem anderem erklären zu wollen, hat weniger Sinn, als Anleitung zu geben und Motivation zum eigenen Studium. Und deswegen auch diese Einleitung. Die Lage ist ernst und die Zeit drängt, in Klammern. Motivation zum eigenen Studium, Motivation auch zum Gebet zu Gott, zum Vater, uns durch den Geist, und davon spricht die Bibel, uns die Person Jesu Christi ganz so zu offenbaren, wie er es möchte. Da es so überaus wichtig ist, die Person Jesu Christi zu erkennen, sollte es uns eben auch alle Mühe wert sein, die Bibel entsprechend zu nutzen und zu erforschen. Versuchen wir es doch einmal ohne irgendwelche Zusätze und Hilfsmittel und versuchen wir einmal, den Christus so zu extrahieren, wie er sich aus der Bibel ergibt. Für mich persönlich habe ich festgestellt, ist es am besten, dies dann schriftlich zu machen, aufzuschreiben, weil man dann nochmal extra drüber nachdenkt, da man das sicherstellen muss, dass man wirklich diesen Punkt richtig erfasst hat, da man auch am Tag später nochmal hineinblicken kann. Und ich muss gestehen, als ich damals Veränderungen in meinem Leben religiös vornahm, da habe ich mich gefragt, als ich dann anfing, die Bibel nochmal neu zu studieren, ich will es mal so formulieren, was soll sich denn jetzt ändern an meiner Glaubensansicht? Was soll ich denn später danach anders sehen, als ich jetzt, wie ich es jetzt sehe? Und als dann viel Zeit verstrichen war und ich zurückblickte, musste ich feststellen, wie konnte ich überhaupt das glauben, was ich mal geglaubt habe? So groß war die Veränderung, als ich nochmal genau hinschaute, was mir die Bibel über den Christus sagt. In Sprüche Kapitel 2 wird gesagt, und ich wende jetzt diesen Vers mal auf diese Thematik an, mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst zum Verständnis, erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen nach ihm spürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes wirst du gewinnen. Wie Silber, danach nach spüren. Und Silber zu gewinnen war keine leichte Aufgabe, das war eigentlich Bergbauarbeit. Und in dem Sinne müssten wir in der Bibel, oder sind wir angehalten in der Bibel, so eine Art Bergbauarbeit zu betreiben. Wir wollen diese Veranschaulichung nicht überdehnen, aber wir verstehen bestimmt, was damit gemeint ist. Jesus ist die umstrittenste Figur der Menschheitsgeschichte. Es war in der Vergangenheit so, es ist in der Gegenwart so und es wird in der Zukunft so sein. Da das so ist, sollten wir diese Gedanken aus Sprüche Kapitel 2 positiv in Erinnerung behalten, wenn das Thema doch auch selber, doch wie gesagt, recht ernst ist. Sprüche Kapitel 2 sichert uns zu, Gott wird unser Suchen nicht verborgen bleiben und er wird es entsprechend lohnen. Er spricht hier, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Und ich finde, das ist doch ein ganz positiver Abschluss im Hinblick auf diese doch recht ernsten Gedanken.